eine Frage der Macht. Gespräche zu Führung und Verantwortung in Organisationen. Ein Podcast mit Antje Schnorr.
Hallo und herzlich willkommen zu Eine Frage der Macht, Gespräche zu Führung und Verantwortung in Organisation. Ich bin Antje Schnorr. Heute zu Gast ist Birgit Riegraf. Birgit Riegraf ist Professorin für Allgemeine Soziologie an der Universität Paderborn mit einem Schwerpunkt auf Organisationssoziologie und Geschlechterforschung. Sie war von 2018 bis 2025 Präsidentin der Universität Paderborn. Birgit Riegraf hat gemeinsam mit Ursula Müller und Silvia Wilz das Handbuch herausgegeben Geschlecht und Organisation. Und das ist auch genau unser Thema heute, insbesondere Frauen in Führungspositionen. Frau Riegraf, ich freue mich, dass Sie da sind und möchte gleich direkt ins Thema springen. In einem Artikel von Ihnen las ich, ein steigender Anteil von weiblichen Führungskräften führt zu Unbehagen, Unsicherheiten und Irritationen in der Organisation. Was genau meinen Sie damit? Wie verändern sich Organisationen, wenn der Anteil weiblicher Führungskräfte steigt?
Ja, zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Einleitung des Gesprächs, für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr und bin gespannt, wie wir jetzt in das Gespräch reinkommen und das Thema allmählich auffächern. Ja, also aus der Organisationsforschung, Sie haben es ja gesagt, ich komme aus der Organisationsforschung, bin lange Zeit in der Geschlechterforschung und Organisationsforschung gewesen und da gibt es inzwischen ein paar Erkenntnisse, die sich genau mit der Frage der Quantifizierung von Frauen beispielsweise in Führungspositionen beschäftigen. In dem Moment, wenn Frauen in Führungspositionen einen bestimmten Anteil überschreiten, führt es eben nicht zu einer Normalisierung im Sinne von, es ist völlig egal, ob mir eine weibliche oder männliche Führungskraft gegenüber sitzt. Licht spielt sozusagen überhaupt keine Rolle mehr, sondern es passiert etwas ganz anderes. Es werden Widerstände innerhalb der Organisation viel größer, als sie vorher noch waren, gegen das andere, gegen die, die bisher Minderheiten waren. Das sind Forschungsergebnisse, die sind in den 70er Jahren von Rosemary Mose Kanter mit in die Diskussion geworfen worden. Und zwar stellt sie fest, dass Organisationen eine Minderheit noch ganz gut ertragen kann, wenn es sich um eins oder zwei handelt. Also wenn ich eine oder zwei Frauen in Führungspositionen habe, dann verändert das nichts. Also es verändert nicht die Atmosphäre, es verändert nicht die Kommunikationsstrukturen. Ein oder zwei kann man ganz gut noch mitnehmen. Wenn es aber mehr werden, dann verändert sich plötzlich die Organisationskultur. Die stellen was in Frage. Die stellen Kommunikationsformen in Frage. Und damit sind sie eine Art Unruheherd, den man zunächst nicht einfach nur so integrieren kann, sondern mit dem man sich auseinandersetzen muss. Edgar Luhmann, der hier nun wirklich nicht verdächtig ist, aus der Geschlechterforschung zu kommen, hat einmal das mehr oder weniger suffisant beschrieben in dem Moment, wenn Frauen dabei sind, kann ich nicht mehr ungezwungen mit der Pfeife außerhalb des Raumes einfach mal so über etwas sprechen, sondern dann muss ich aufpassen. So ähnlich jedenfalls sinngemäß hat er es gesagt. Mhm. Und das verdeutlicht dieses Moment, dass es Routinen durchbricht, dass es etwas in Frage stellt, was bisher nicht ausgesprochen worden ist und damit ein Unruheherd sein.
Lassen Sie mich noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Das heißt, zuvor gab es die Idee, wenn nur der Anteil der Frauen in Führungspositionen in Organisationen steigen wird, also eben über diese 15% kommt, dann wird die Situation nicht mehr die sein, dass Frauen in einer Minderheitenposition sind. Und die Idee und Theorie war die Überlegung, dass sich dann auch die Situation von Frauen in Führungspositionen ändern wird, dass es zu einer Normalisierung kommt. Und tatsächlich hat man dann aber festgestellt, das ist gar nicht der Fall, sondern eben, es führt nicht zu einer Normalisierung, sondern ein höherer Anteil von Frauen in Führungspositionen verändert die Organisation, verändert die Organisationskultur. Und diese Veränderung der Organisationskultur stellt dann im Grunde genommen die Irritation dar für diejenigen, die zuvor die dominante Gruppe, könnte man sagen, in der Organisation repräsentiert haben.
Richtig. Also es ist nicht nur ein quantitatives Problem im Sinne, wir müssen einfach daran arbeiten, den Anteil der Frauen zu erhöhen in Führungsebenen, sondern es ist eben auch ein qualitatives Problem. In dem Moment, der Anteil sich erhöht, dann werden eben diese Kulturen in Frage gestellt. Dann wird das, was bisher Routine war, was Organisationskultur ist, auch was Organisationsstruktur ist, zunehmend nicht mehr selbstverständlich, sondern zunehmend auch in Frage gestellt. Und das führt zu Widerständigkeiten. Man muss das nicht mit 15, 30 und 50 Prozent haben, aber es gibt sozusagen die Idee, dass man mit 15 Prozent plötzlich über 15 Prozent in eine Shaking-up-Phase kommt. Dann kommt es in Organisationen zu großen und dann wird es auch wirklich die Widerstände gegen Veränderungen größer. Auch die Widerstände gegen Frauen in Führungsebenen wären dann größer.
Darf ich fragen, woran lässt sich das beobachten?
Also, wenn wir ganz aktuell in die Diskussion reingehen, dann hat sich jetzt in Organisationen eine steigende Debatte darüber feststellen, dass zunehmend Männer sich darüber beschweren, dass ihre Chancen in Führungsebenen geringer werden, bei Frauen bevorzugt werden. Jede quantitative Untersuchung sagt das Gegenteil. Trotzdem gibt es diese Debatte. Und die Frage ist, woher kommt diese Debatte? Also was macht diese Form, das ist ja eine offen ausgesprochene Debatte, aber es gibt ja auch informelle Widerstände, informelle Infragestellung von Kompetenzen und Ähnliches. Also wir haben sozusagen auf verschiedenen Ebenen dann sowas wie Widerständigkeit gegen was zum Anteil von Frauen. Da lässt sich das testen.
Sie sagten gerade eben auch die Infragestellung von Kompetenzen von Frauen in Führungspositionen. Das ist ja ein generelles Problem, das ist ja auch ein altes Problem im Grunde genommen. Sie haben das auch in einigen Artikeln nochmal ausführlicher dargelegt. Die Tatsache, dass Frauen in Führungspositionen eben nicht in der gleichen Weise diese Führungskompetenzen zugeschrieben bekommen, wie das bei Männern der Fall ist. Und dass das eben auch dazu führt, dass Frauen im Grunde genommen immer wieder ihre Kompetenzen neu unter Beweis stellen müssen. Es ist nicht so, sie nehmen eine Position ein, man traut ihnen zu, diese Position einzunehmen, da sie die Qualifikationen mitbringen, sondern auch wenn sie die Position haben, müssen sie fortwährend neu unter Beweis stellen, dass sie tatsächlich für diese Position qualifiziert sind. Und könnten Sie vielleicht das nochmal ein bisschen genauer darlegen, eben diese spezifischen Problematiken, die Frauen eben, wir haben einerseits die Situation, Frauen gelangen, haben größere Hürden, in Führungspositionen zu gelangen. Wenn sie sie aber erreicht haben, dann ist es für sie auch schwieriger, diese Führungspositionen zu halten. Was genau passiert da?
Ich habe das mal beschrieben mit, das ist der Unterschied zwischen Fahrradfahren an der Nordsee mit Rückenwind und Gegenwind. Also wer schon mal versucht hat, an der Nordsee mit Gegenwind zu fahren, das ist wesentlich anstrengender, als wenn sie Rückenwind haben. Und so ähnlich ist es da auch. Also nach wie vor ist das, was wir an Vorstellung von Führung haben, mit Männlichkeits- und männlichen Bildern, mit dem, was wir unter Männlichkeit verstehen, verknüpft. Also durchsetzungsfähig, rational, das sind alles Männlichkeitskonzeptionen. Und die sind nach wie vor mit guter Führung, mit unserer Vorstellung von guter Führung verbunden. Frauen in diesen Positionen wird erstmal unterstellt, kann die das? Kriegt die das hin? Wird das strategisch gut genug sein? Ihre Kompetenz in Fragestellung hat damit zu tun, dass man sozusagen einer Frau zunächst mal nicht zutraut, dass sie diese Position tatsächlich entsprechend ausfüllen kann. Und das hat auch was mit Weiblichkeits- und Männlichkeitskonzeption zu tun. Bisher gibt es noch keine Selbstverständlichkeit, dass Frauen in solchen Führungspositionen sind. Aber die Bilder, die wir haben von Führungspersonen, sind sehr häufig männlich. Es gibt einen wunderbaren, wenn man das auf das Wissenschaftsfeld mal bezieht, es gibt einen wunderbaren Film, Picture Scientists, von Wissenschaftlerinnen gemacht. Da fragt eine Wissenschaftlerin ihre Tochter, zeichne mir doch mal einen Wissenschaftler und eine wissenschaftlich arbeitende Person und sie zeichnet einen Wissenschaftler. Und da wird ihr deutlich, dass wie selbstverständlich wir davon ausgehen, dass Wissenschaft oder Wissenschaftler männlich sind zunächst. Und so ähnlich ist es mit den Führungspositionen. Wenn wir davon ausgehen, das ist eigentlich eine gute Führung, dann fällt uns zunächst erstmal ein Bild mit einem, in aller Regel jedenfalls, konnotiert mit Männlichkeitsattributen ein oder mit einem Bild eines Mannes ein. Und dagegen anzukämpfen, dagegen anzugehen, erfordert wesentlich größere Anstrengung. Deshalb das Bild Fahrradfahren mit
Rückwind und Gegenwind.
Das ist ein sehr schönes Bild mit dem Rückenwind und dem Gegenwind. Ich dachte jetzt gerade daran, ich habe auch mal in einer Studie gelesen, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter, ich glaube, das war sehr jung, wirklich nur im Alter bis 4 oder 5 Jahre, wenn sie gefragt werden nach Vorbildern, Mädchen sehr häufig auch von Frauen sprechen und sich auch Frauen in unterschiedlichen Positionen als Ärztinnen, als Wissenschaftlerinnen, als Richterinnen vorstellen können, dass das dann aber abnimmt. Das heißt, je mehr diese Kinder in die Gesellschaft hineinsozialisiert werden, dann im Kindergarten und vielleicht auch im frühen Grundschulalter, desto stärker nimmt es ab und Mädchen beginnen, ebenso wie die Jungen, vorher war es so, die Mädchen haben Frauen als Vorbilder erwähnt und die Jungen sich bezogen auf männliche Vorbilder und im Alter von 6, 7 kippt es und alle Kinder beziehen sich nur noch auf Männer als Vorbilder und sehen auch nur noch Männer in bestimmten Positionen. Das würde genau dem entsprechen, was Sie gerade erzählten.
Das sind gesellschaftliche Prägungen. Ja, wir kennen das auch zum Beispiel bei das Interesse mit Mathematik. Also über viele Jahre sind in den Schulen die Interessen von Jungs und Mädchen an Mathematik eigentlich dieselben. Und dann irgendwann in der Oberstufe teilt sich das auf. Dann gehen plötzlich die Mädchen vermehrt in Sprache und die Jungs vermehrt in Mathematik. Und umgekehrt mit Sprachen ist es ähnlich. Also das heißt, da findet eine Kanalisierung statt, eine, ja, die sehr viel auch mit Geschlechtsidentität zu tun hat. Und so wie wir gesellschaftlich Männlichkeit und Weiblichkeit Jungs und Mädchen sozusagen sehen und ihnen auch Kompetenzen und Fähigkeiten zuschreiben.
Ja, das ist wirklich sehr interessant. Ich hatte gerade noch mal gedacht bei dieser Frage von Frauen in Führungspositionen. Wir haben ja auch das Phänomen, was passiert, wenn Fehler unterlaufen? Was grundsätzlich immer denkbar ist. Man könnte es sogar andersrum formulieren. Wenn ich in einer Führungsposition bin, ohne Fehler zu machen, habe ich vielleicht auch einfach zu wenig gemacht. Und da haben wir ja auch die Situation, dass wenn Fehler unterlaufen, man es häufig, wenn es einer männlichen Führungskraft passiert, es verstanden wird als, das ist eben auch das Risiko, das man als Führungskraft trägt, dass Dinge schiefgehen können, dass sie nicht funktionieren, während wir andersherum bei Frauen in Führungspositionen Fehler oft so gelesen werden, dass es eben daran liegt, dass der Frau ohnehin schon vorher die Kompetenz fehlte und jetzt zeigt es sich daran, dass sie eben diese Fehler macht.
Ja. Sie beschreiben wie in der Organisationsforschung, Geschlechterforschung als Doppelbein-Situation. Also Sie haben eine Situation, wo Sie eigentlich nichts richtig machen können. In dem Moment, wenn Sie nichts tun, wird Ihnen vorgeworfen, Sie sind nicht strategisch, Sie machen kein Risiko. Also ich spreche jetzt von weiblichen Führungspositionen. Wenn Sie etwas tun, es gibt einen Fehler, dann oder es passiert nicht so wie geplant, dann ist es sozusagen der Beweis dafür, dass es nicht kann. Das würde man bei einer männlichen Führungsperson anders definieren. Also wenn wir sagen, der ist risikobereit, der ist in der Lage, auch mal über den Horizont rauszugehen und dass das wieder passieren, das ist sozusagen inhärent. Und das ist eigentlich der Nachweis dafür, dass es eine gute Führungsposition ist. Wir haben in vielerlei Hinsicht diese Doppelbeinsituationen. Also das eine ist, dass wir mit dem Fehler oder Risiko eingehen. Das andere ist, bei Netzwerken werden zum Beispiel bei Frauen ganz anders konnotiert, weiblichen Führungskräften anders konnotiert als bei den männlichen Kollegen.
In welcher Weise?
Bei den Frauen wird sehr häufig unterstellt, und ich kann Ihnen viele Beispiele sagen, dass wenn die gut vernetzt sind, dass das in der Regel Vernetzungen sind, die sozusagen was Hinterhältiges haben, die dazu da sind, dass eigene Interessen durchgesetzt werden. Bei Männern ist ein gutes Netzwerk ein Zeichen dafür, dass sie klug und strategisch sind, dass sie beispielsweise ein gutes Netz in die Ministerien reinhaben, dass sie sich für die Hochschulen beispielsweise gut mit ihren Hochschulräten verstehen. Bei den weiblichen Führungskräften hat es die Konnotation, die Versuche, hinterrücks ihre Interessen durchzusetzen. Das ist fast schon ein verschwörungstheoretisches Moment dabei. Also auch da eine Doppelbeinsituation. Sie können im Grunde machen, was Sie wollen, aber es ist immer falsch. Ne? Also Sie gehen Risiko ein, und es scheitert, dann ist es ein Fehler. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es strategisch klug und etwas, was man sozusagen in Kauf nehmen muss, wenn man eben aktiv ist. Also Sie kommen aus diesen Doppelbeinsituationen als weibliche Führungskraft kaum raus. Sie können es im Grunde nur, Sie können es nie richtig machen. Und das, was man Ihnen als Fehler anrechnet, wird dann den männlichen Kollegen eben als Stärke angerechnet. Netzwerke sind eins, Risiko ist eins, strategisches Denken ist eins. Also man kann das ganz weit ausfächern. Sie haben immer wieder dieses unterschiedliches Bewerten von eigentlich den gleichen Sachverhalt. Je nachdem, wer es ausübt.
Das heißt, im Grunde genommen befinden sich dort weibliche Führungskräfte in einem wirklichen Dilemma. Sie haben ja auch einmal von dem Drehtüreffekt geschrieben. Das heißt, damit bezeichnet, dass Frauen in hohen Führungspositionen eben häufig Mühe haben, diese Führungspositionen dann auch zu halten und entweder zurücktreten oder zum Rücktritt aufgefordert werden. Und gelegentlich geht es einher mit Vorwürfen, dass sie ihre Führungsrolle nicht gut ausgefüllt haben. Entweder weil sie zu autoritär aufgetreten sind oder es andere ein persönliches Fehlverhalten gibt. Wir hatten das jetzt auch gerade im Wissenschaftssystem in den letzten Jahren, trat das einige Male auf. Wie haben Sie das beobachtet? Wie würden Sie das einschätzen?
Also es gibt in der Wissenschaft drei Momente, die das helfen zu erklären. Das erste ist, wir haben über viele Jahre darüber gesprochen, dass der Glass Ceiling nicht wir es nicht schaffen, hinter den Glass Ceiling zu kommen. Also eine unsichtbare Schranke, die Frauen davon abhält, in Führungsebenen zu kommen.
Ja, die Glasdecke.
Die Glasdecke. Die haben wir inzwischen einzeln durchbrochen. Also es gibt inzwischen einen vergleichsweise steigenden, also hohen und auch steigenden Anteil von Frauen, beispielsweise im Wissenschaftssystem, in Leitungspositionen. Aber gleichzeitig kommt der Effekt, dass sie dann in solche Situationen kommen, wenn es eine bestimmte Krisensituation ist. Also wir nennen das dann den Glasscliff. In bestimmten Krisensituationen der Organisationen kriegen Frauen dann manchmal häufig die Möglichkeit, in die Führungsposition zu kommen, weil das Risiko groß ist zu scheitern. Also weil die Organisation gerade in einem Umbruch ist, wo nicht klar ist, in welche Richtung das geht. Also wo sozusagen ein hohes Maß an offener Zukunft der Organisation ist und das Risiko zu scheitern einfach enorm. Wir nennen das die Glasscliff Situation. Und dann gibt es die Möglichkeit, entweder sie schaffen das als weibliche Führungskraft oder sie schaffen es nicht. Wenn sie es nicht schaffen, heißt es, haben wir doch vorher schon gewusst, sie kann es nicht. Und nicht nur sie kann es nicht, sondern wir haben es vorher schon gewusst, Frauen sind dann häufig nicht in der Lage. Ne? Also das Beispiel können Sie auch, zum Beispiel Friedrich Merz mit seinem Ausspruch, man tut Frauen auch keinen Gefallen, wenn sie dann zum Beispiel in solchen Situationen kommen und scheitern. Das wäre so ein Beispiel des Glasscliffs. Die Krisenmanagerin, die dann eben scheitert. Oder sie haben dann die Chance durchzukommen und sie machen was daraus. Dann allerdings bleiben sie in einer Situation, wo sie ständig beweisen müssen, dass sie das auch tatsächlich können. Und das Interessante, wenn man im Wissenschaftssystem guckt, diese ersten Debatten um Frauen in Hochschulpositionen sich nochmal anguckt, ist ja das Interessante, dass wenn sie einmal in eine Leitungsposition einer Wissenschaftseinrichtung kommen, kann man ihnen die formale Qualifikation nicht mehr absprechen. Sie sind dann Wissenschaftlerin gewesen, das sind die üblichen Aufstiegswege. Sie haben sich in ihrer Community ein Renommee erarbeitet, das kann man ihnen nicht absprechen. Aber dann wird es interessant, weil wenn man anguckt, was sind eigentlich dann die Argumente, mit denen Frauen dann in Frage gestellt werden, ist es häufig das Führungsverhalten im Sinne von entweder sie ist autoritär, Sie haben es vorher angedeutet, oder sie ist zu kollegial und sagt nicht, wo es lang geht. Also wieder diese Doppelbeinsituation. Und Argumente wie Führungsverhalten sind aber interpretationsoffen. Das heißt, jeder kann irgendwie sich vorstellen, was jetzt mit Führungsverhalten gemeint ist. Das heißt, es sind dann Argumente, die gegen die Frauen angeführt werden, die in jede Richtung interpretiert werden können. Formal werden es ihnen nicht abgesprochen werden. Und die häufigsten Angriffe sind Führungsverhalten oder insofern tatsächlich nochmal in der Kompetenz infrage gestellt, dass man versucht, Plagiat nachzuwerfen in der früheren Vergangenheit. Also wir hatten so eine Situation in Kiel ja jetzt, wo es um die Präsidentin in Kiel ging, wo es um eine Wiederwahl ging und wo plötzlich Vorwürfe des Plagiats aufgetaucht sind. Übrigens über einen Plagiatsjäger, der vorher bezahlt worden ist. Und man fragt sich, warum kommt es jetzt gerade in dieser Situation und nicht 20 Jahre vorher oder 10 und? Alles sozusagen Hinweise darauf, dass sich da irgendwas aufgeschoben hat gegen die Präsidentin. Also Führungsverhalten, Kommunikationsverhalten. Dann im ganz harten Feld tauchen dann diese Plagiatsvorwürfe auf mit einem Versuch, dann nochmal in die Kompetenz abzusprechen, in zwar formale Kompetenz. Das sind eigentlich die meist Vorwürfe, die es gibt.
Insbesondere in Bezug auf das Führungsverhalten, den Führungsstil und das Kommunikationsverhalten stellt sich ja dann eventuell auch die Frage wieder der Zuschreibungen. Da haben wir ja eben wieder die Situation, dass wir immer noch essentialistische Zuschreibungen im Grunde genommen haben, die Frau als die Person, die empathisch ist, die verbindend ist, die sich kümmert um ihre Organisationseinheit. Und wenn dies nicht der Fall ist und sie meinetwegen ein sehr ähnliches Verhalten an den Tag legt wie eine männliche Führungskraft, wird es eben auch oft anders bewertet. Oder wie sehen Sie das? Welche Erfahrungen haben Sie dort?
Es wird, genau, das sind diese Doppelbein-Situationen. Ja. Das heißt, wenn sie dasselbe macht, wird es anders bewertet. Und man könnte das ja auch nochmal unter einer ganz anderen Perspektive sich anschauen. Es gibt seit vielen Jahren die Führungsstildebatten. Ne? Also es gibt die Frage des autoritären Stils, den wir ja abgelegt haben. Mehr einen kommunikativen Stil, einen integrativen Stil, dass wir, wenn Sie sich die Beschreibung dieser Stile, diese Führungsstile, die im Moment gerade en vogue sitzt, sich angucken, würden die sich wunderbar mit Weiblichkeitszuschreibungen passen. Aber es funktioniert trotzdem nicht. Also ja, es gab mal eine Zeit lang eine Debatte in der Organisationsforschung, sehr optimistisch zu sagen, mit diesem neuen Führungsstil haben Frauen endlich die Chance, in gleicher Anzahl in Führungsebenen zu kommen, weil das genau diese Eigenschaften sind, die man ihnen zuschreibt. Es hat trotzdem nichts genützt. Es ist trotzdem nicht so gekommen, dass sozusagen das Glass-Ceiling, also diese Glasdecke, zersprungen ist. Das ist nicht passiert. Sondern was passiert ist, dass man Weiterbildungskonzepte für Führungskräfte gemacht hat, in der Regel für männliche Führungskräfte, die dann erlernen, in Weiterbildungskonzepten kommunikativ und einfühlsam zu sein. Also das ist sozusagen immer ein Hase- und Igel-Rennen offensichtlich. Also es funktioniert eben nicht so, dass jetzt plötzlich der Führungsstil sich ändert und uns zu den Weiblichkeitskonzepten geht, weil es ist eben auch eine Machtfrage. Es ist eben auch die Frage des Geldes. Es ist eben auch die Frage, wer hat dann in der Organisation das Sagen? Und das ist sehr geschlechtsbezogen aufgeteilt.
Ja, danke. Ich unterbreche mal ganz kurz. Zwischendurch kracken Sie mit dem Dingens auf den Tisch. Ist das vielleicht, wenn ein Hack hier drunter ist?
Ja, genau.
Okay, super, wunderbar. Frau Riegraf, ich bitte ja alle meine Gäste, ein Zitat mitzubringen, ein Aphorismus oder ein Zitat zum Thema Macht. Was haben Sie mitgebracht?
Ich habe von Jacinda Ardern, A Different Kind of Power, ein Buch, das ich gerade lese zur Abendlektüre. Es sind eine andere, finde ich, eine sehr beeindruckende Frau. Sie war in Neuseeland, eine der jüngsten Ministerpräsidentinnen weltweit überhaupt. Und Neuseeland hat über sechs Jahre über schwierige Zeiten geführt. Eine sehr junge, sehr engagierte Frau, die jetzt ihre Biografie geschrieben hat, nachdem sie zurückgetreten ist mit dem Argument, ich habe einfach keine Kraft mehr. Also sie hat sehr engagiert das Land nach vorne getrieben, über Corona-Krise geführt, den Anschlag in Christchurch sehr, sehr gut gemeistert. Und in diesem Buch gibt es ein Zitat, was ich sehr beeindruckend finde. Ich finde die Person sehr beeindruckend, aber auch dieses Zitat. Einer der Kritikpunkte, den ich über die Jahre oft gehört habe, ist, dass ich nicht aggressiv genug auftrete oder auch, dass ich empathisch bin. Dagegen rebelliere ich total. Ich weigere mich zu glauben, dass man nicht sowohl mitfühlend als auch stark sein kann. Und das ist ihre Erfahrung. In A Different Kind of Power setzt sie sich sehr stark dafür ein, dass wenn wir über Führung nachdenken und über die Frage, wer hat eigentlich Machtpositionen innen, das sehr stark mit Verantwortung verbunden ist und mit der Frage, was geben wir eigentlich der nächsten Generation mit? Wie wichtig ist es, dass diese Führungs- und Machtpositionen verbunden sind mit der Frage, was für Werte habe ich und wie verantwortungsvoll führe ich diese Position eigentlich aus? Und ich glaube, das ist eine entscheidende Frage, der wir uns stellen müssen.
Mhm. Danke, sehr spannend. Ja. Ich würde gerne Ihnen nochmal zu dem Thema Organisationstheorie kommen, also nochmal einen größeren Blick auf die geschlechtertheoretischen Perspektiven in der Organisationsforschung. Das ist ja eine sehr spannende Entwicklung, die in Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich da bitte, erst später begonnen hat, als das in anderen Ländern wie beispielsweise den USA der Fall ist. Und der Beginn, ich finde das spannend, das nochmal so ein bisschen historisch auch zu rahmen, der Beginn in der Organisationsforschung auch häufig mit dem Rückgriff auf Max Weber und Bürokratisierungsansätze, Theorien, dass die Frage nach dem Geschlecht dort eigentlich keine Rolle spielte und eben erst später da reinkam. Könnten Sie vielleicht noch mal so ein bisschen in groben Zügen darlegen, eben wie sich das entwickelt hat, mit welchen Fragen beispielsweise auch sich die geschlechtertheoretische Organisationsforschung befasst hat?
Also wenn man ansetzt, Sie haben es zu Recht gesagt, also einer der, derjenigen, der in der Organisationsforschung ein zentraler Bezugspunkt ist, ist Max Weber. Ne? Und Max Weber ist zunächst mal davon ausgegangen, Organisationen sind neutral. Das heißt, die Strukturen und Kulturen von Organisationen sollen oder sind neutral. Also sollen neutral sein oder sind neutral.
Was genau ist mit neutral gemeint?
Unabhängig von Geschlecht, funktionieren unabhängig von Geschlecht. Also Organisationen ist es, wenn man es alltagssprachlich übersetzen will, ist es völlig egal, ob da ein Mann oder eine Frau sitzt. Das ist den Organisationen erstmal egal. Hauptsache, die Arbeit wird gemacht. Und auch, es ist egal, welche Person einer Organisation gegenübertritt, sie wird gleich behandelt. Die Organisationsforschung ist zunächst mal davon ausgegangen, dass diese Neutralität für Organisationsabläufe auch tatsächlich stimmt. Dann hat die Geschlechterforschung drauf geguckt und sagt, okay, wie können wir uns aber erklären, dass beispielsweise auf Führungsebenen keine Frauen zu finden sind, sie aber gleichwertig inzwischen in der Qualifikation sind. Also über all die Jahre war immer ein Argument, das liegt daran, dass Frauen nicht die gleiche Qualifikation haben. Nun haben sie aber die gleiche Qualifikation und sie stellen sich dann die Frage, wie kann das sein, dass wir jetzt die gleiche Qualifikation haben, Frauen berufsorientiert sind, karriereorientiert sind, das haben wir über verschiedene Studien immer nachgewiesen, aber dennoch nicht da oben ankommen. Also welche Prozesse funktionieren in Organisationen so, dass es zu einer Zuordnung kommt? Männer finden sich oben und Frauen sind sehr häufig in Bereichen, wo es weniger Karriere und Aufstiegschancen sind, wo sie sehr häufig auch mit im Umgang mit Klienten sind. Und so ist allmählich die Perspektive auf Arbeitsbedingungen, auf Arbeitsbeschreibungen, auf Aufstiegswege in Organisationen, auf Zuschreibungen und auch auf die Frage entstanden, was passiert auf informeller Ebene in Organisationen, was geschlechterbezogen ist. Und dann gab es im Grunde zwei Theorien. Die eine sagte, jede Organisation ist in sich bereits geschlechterbezogen. Sie sortiert schon ganz früh, wer kommt in welchem Bereich der Organisation und das hat was mit Geschlecht zu tun. Und die andere Organisationstheorie sagt, naja gut, sie bleibt nach wie vor geschlechterneutral, aber trotzdem muss man gucken, dass über Auswahlprozesse oder Ähnliches Zuschreibungen stattfinden, die wir jetzt rausnehmen müssen und wo wir eigentlich dafür sorgen müssen, dass die Neutralität von Organisationen gewahrt bleibt.
Das ist sehr interessant, was Sie sagen. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, war ja zu Beginn eine große Frage in der geschlechtertheoretischen Organisationsforschung, sind Organisationen an sich schon vergeschlechtlicht oder sind sie eben geschlechtsneutral, so wie es von Max Weber eben auch behauptet wurde? Und dass sich da dann eben das weiterentwickelte und was Sie jetzt zum Schluss sagten, würde ich das richtig verstehen, wenn man dann sagt, eben es ist eine Richtung gibt zu sagen, nein, Organisationen sind geschlechtsneutral, sie sind nicht schon als Gesamtorganisation immer mit Geschlecht schon verbunden oder auch vom Geschlecht bestimmt, aber auf einer Interaktionsebene würde sich dann eben wieder bestimmte Geschlechterungleichheiten erst zeigen, dass wir diesen Unterschied machen zwischen, ist es eine Frage der Organisation oder der Interaktion, verstehe ich das richtig?
So in etwa, Ja.
Eine zentrale Frage jetzt aktuell, habe ich verstanden, in der feministischen Organisationstheorie ist, wir haben ja, das sagten Sie gerade auch schon, eine Situation, wo wir tatsächlich in manchen Organisationen eine Zunahme haben an Frauen in Führungspositionen, wo wir merken, dass bestimmte Geschlechterungleichheiten abnehmen, es aber in anderen Organisationen zu beobachten ist, wie vielleicht auch Geschlechterungleichheiten neu sich entwickeln und wie sozusagen eine Ungleichzeitigkeit, ein Nebeneinander von verschiedenen Entwicklungen haben. Können Sie das nochmal näher darlegen oder in einen Rahmen fassen, eben wie, was da genau beobachtet wird und was das für die aktuelle Forschung bedeutet?
Also wir haben in der Organisationsforschung so etwas wie Organisationstypen versucht rauszuarbeiten, weil in der Tat kann man feststellen, es gibt sowas wie Organisationskulturen, die eher dazu neigen, offener zu sein, zum Beispiel für Frauen in Führungspositionen und diese Fragen sich offensiver stellen. Und es gibt Organisationen und Organisationskulturen, die eher konservativ sind, die das eher abblocken. Und das ist eigentlich eine spannende Frage. Unter welchen Bedingungen sind Organisationen offen für zum Beispiel die Geschlechterfrage? Man kann es auch noch weiterspannen für die ganzen Debatten um Diversity. Also auch um Migration und soziale Ungleichheiten, wenn man es noch mal ein bisschen breiter machen will. Und unter welchen Bedingungen und warum sind andere Organisationen nicht in der Lage, diese Themen aufzunehmen? Und da gibt es tatsächlich den Versuch, so etwas zu typologisieren. Ganz wichtig in Organisationen sind dann immer auch einzelne handelnde Personen. Also ich kann Ihnen ein Beispiel sagen, ich habe mal ein Forschungsprojekt gemacht, da kam das Interesse aus der Konzernleitung,
aha,
auszuarbeiten, warum in einem Unternehmen so wenig Frauen in Führungsebenen sind. Und das Interessante war, dass also ich mich natürlich gefragt habe, wie kommt diese Fragestellung jetzt so zustande, die Konzernleitung sehr stark dominiert war von einem Mann, dessen Töchter ihn zu Hause mit dieser Frage konfrontiert haben und ihn das so sehr zum Nachdenken gebracht hat, dass er gedacht hat, okay, das müssen wir in unserem Konzern auch mal machen. Also was ich sagen will, es hängt auch immer sehr stark von einzelnen Personen ab, von deren Engagement, wo immer das dann auch herkommt. Und der Offenheit, sich dieser Frage zu stellen. Und da sind natürlich Leitungspositionen wichtig. Also was für Signale geben diese Leitungspersonen in die Organisation rein? Und wenn von der Leitungsebene ein deutliches Signal kommt, wir wollen uns diesem Thema setzen, mit dem Thema auseinandersetzen. Und das ist ein wichtiges Thema und auch noch argumentiert, warum. Dann haben Sie gute Chancen, wenn Sie dann innerhalb der Organisation auch noch eine Diskussion darüber anstoßen und sozusagen mehr Leute hinter sich kriegen, dass Sie in der Organisation eine Offenheit gegenüber den Themen hinbekommen. Das nicht heißt, dass es dann, wenn es zum höheren Anteil kommt, natürlich auch Widerständigkeiten gibt. Das hatten wir ja ganz am Anfang. Also wenn dann bestimmte Barrieren niedergerissen werden, will ich jetzt nicht sagen, aber zurückgenommen werden, wenn dann das Thema, das sonst highlighted wird, dann ist natürlich immer auch der Widerstand da. Und dann ist die Frage, wie kann man damit umgehen? Also wird der Widerstand sozusagen immer stärker und man lässt ihn einfach laufen oder nimmt ihn dann aktiv auf und sagt, wir setzen uns mal zusammen und erläutern, warum wir zum Beispiel Gleichstellungsprogramme wichtig finden, die dazu führen, dass mehr Frauen in Führungsebenen sind. Oder warum wir es wichtig sind, Mentorenprogramme zu machen, um Frauen in Führungsebenen zu kriegen.
Sie sind jetzt im Grunde genommen schon bei der Überlegung, eben wie lassen sich Organisationen ja auch verändern. Sie haben da jetzt nochmal hingewiesen eben auf die bedeutende Rolle, die manchmal einzelne Personen, gerade einzelne mächtige Personen und natürlich die Leitung, die Vorstände von Organisationen spielen, wenn es darum geht zu schauen, wie können wir bestimmte Geschlechterungleichheiten, Geschlechterdifferenzen in Organisationen auch abbauen. Wenn wir da nochmal schauen, also welche konkreten Ideen gibt es? Sie nannten jetzt beispielsweise auch schon MentorInnenprogramme. Welche Wie kann man denn tatsächlich, welche Schritte sehen Sie, die für die Veränderung von Organisationen eine Rolle spielen könnten? Und vielleicht eben auch nochmal die Frage, wie gehen wir mit Widerständen konstruktiv um? Das ist ja in der gesamten Debatte über Organisationsentwicklung immer sehr wichtig, auch Widerstände nicht zu bekämpfen, sondern Widerstände ja immer auch zu verstehen als etwas, was einem irgendwie etwas Wichtiges auch nochmal über die Organisation sagen kann. Wie würden Sie das einschätzen?
Also wenn wir bei der ersten Frage einmal angehen, was für Maßnahmen, das muss auch organisationsspezifisch und feldspezifisch sein. Also ich kann das Beispiel Wissenschaftssystem, es sind natürlich Gleichstellungsmaßnahmen extrem wichtig. Wissenschaftssystem ist auch öffentlicher Sektor, dort wird eine Vorbildfunktion aufgenommen. Also das heißt, dass die Wissenschaftsorganisationen sich mit diesen Fragen beschäftigen, ist deshalb zentral, weil sie eben, wie gesagt, eine Vorbildfunktion sind. Und dort bestimmte Programme wie Mentorenprogramme haben sich immer als sehr erfolgreich erwiesen oder auch Gleichstellungsmaßnahmen im Sinne von, wie ist das bei Bewerbungsverfahren auf Professuren, Sensibilisierung im Hinblick darauf, wie bewerten wir eigentlich die einzelnen Bewerberinnen sehr unterschiedlich. Also ein Kollege von mir hat mir mal erzählt, dass ihm da was wie die Schleier vom Auge gefallen sind, als er in einem Bewerbungsverfahren saß und ein Kollege und eine Kollegin sich beworben haben auf eine Stelle und dann er neben ihm sagte, naja, die Frau hat aber einen dicken Arsch, wo er dann sagte, da ist mir zum ersten Mal klar geworden, was sich da eigentlich in solchen Situationen abspielt, was da eigentlich an Bewertungsmomenten mit reinfließt. Also da Sensibilisierungsmaßnahmen zu machen und auch als Organisation deutlich zu machen, uns ist das Thema wichtig. Das sind zum Beispiel ganz wichtige Signale, die man hat. Gleichstellungsmaßnahmen für die Wissenschaftsorganisation sehr wichtig. Widerständigkeiten, glaube ich, sind, damit kann man umgehen, wenn sie offen sind. Wenn sie subtil sind, wird es schwieriger. Aber auch da müssen wir, glaube ich, dran arbeiten, auch im Sinne einer Sensibilisierung. Also beispielsweise, wenn sie in Sitzungen sind und ich habe das mehrfach erlebt und dann werden Kolleginnen angegriffen oder ich bin Gegenstand von einer Auseinandersetzung gewesen und man spürt sehr genau im Raum, hier gibt es eine ganze Reihe von Kollegen, die finden das auch nicht gut, was da gerade passiert, aber sie sagen nichts. Also dieses Moment von, wenn man sowas sieht, wenn man sowas realisiert, dann auch tatsächlich was zu sagen und sagen, hier, jetzt ist Schluss oder was passiert denn hier gerade? Und das finden wir so nicht in Ordnung. Also das berühmte Bystander-Phänomen, daran müssen wir, glaube ich, nochmal arbeiten. Es ist in den USA viel üblicher, nochmal deutlich zu machen, dass es in Ordnung ist, in solchen Situationen auch den Mund aufzumachen, auch wenn die Kollegen das vielleicht merkwürdig beäugen.
Vielleicht sogar mehr als in Ordnung, sondern ja tatsächlich auch eine gewünschte Reaktion. Ja. Und wir haben ja Bystander-Effekt, sagten Sie. Es ist ja im Grunde genommen ein Problem, dass sich sowohl in solchen Situationen, wie Sie es gerade sagten, als auch bei jeder anderen Form von Diskriminierung von Menschen, die in irgendeiner Weise diskriminiert werden, wo wir dieses Phänomen haben, es stehen Menschen dabei, die kriegen es mit, sie sind nicht einverstanden und sagen doch nichts. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten von uns kennen diese Situation selbst, dass wir im Nachhinein denken, eigentlich hätte ich etwas sagen müssen. Ich fand das interessant, dass Sie gerade sagten, in den USA wird es auch nochmal anders behandelt. Und ich beobachte im Moment, dass wir auch in Deutschland stärker anfangen, auch dazu Weiterbildung in den Universitäten zu machen. Und eben zu schauen, ob man nicht auch die Menschen sprechfähig im Grunde genommen machen muss in Bezug auf diese Frage, dass sie wissen, wie kann ich denn reagieren? Wie kann ich reagieren, sodass ich meinen Widerwillen oder dass ich meine Nicht-Einverstanden-Sein mit dieser Form von Diskriminierung, die gerade stattgefunden hat, zum Ausdruck bringe und gleichzeitig vielleicht mich nicht selbst in Gefahr bringe? Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Sehen Sie das auch so, dass solche Weiterbildungen vielleicht ein wichtiger Schritt sein könnten?
Also ich finde das sehr wichtig. Also das ist ja sehr häufig eher so ein ungutes Gefühl. Hier läuft irgendwas schief, aber ich kann es vielleicht gar nicht so genau benennen. Und das, was Sie eben sagte, geht uns ja allen irgendwann so. Irgendwas war da gerade und ich kann es nicht so genau benennen. Ich habe den Wunsch, mal darüber zu sprechen und klarzumachen, was ist da eigentlich schiefgelaufen, warum habe ich nichts gesagt. Vielleicht auch, weil ich es nicht benennen konnte und weil ich nicht so richtig klar definieren konnte, was da gerade abgeht. Und solche Räume zu schaffen, wo es möglich ist, einfach mal drüber zu reden und zu sagen, das ist nicht in Ordnung, wenn dann beispielsweise in bestimmten Sitzungen hier Kompetenzen in Frage gestellt werden bei der Kollegin, die sie beim Kollegen nicht gemacht hätten. Und sie ein ungutes Gefühl haben, das Gefühl haben, irgendwas läuft hier gerade schief. Und es dann benennen können und sagen, das nächste Mal vielleicht, nee, stopp, hier an der Stelle, finde ich, sind wir sehr unfair mit der Art von Bewerbung. Dann hätten wir schon sehr viel gewonnen. Ich glaube, dieses ungute Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt, haben viele. Und dann eben es nicht so richtig benennen können. Und das wäre wirklich die große Hilfe, wenn man sozusagen auch für einen selber klarer kriegt, warum fühle ich mich jetzt gerade so merkwürdig hier?
Frau Rehgraf, ich würde gerne gegen Ende unseres Gesprächs noch mal ein wenig zurück von der Praxis zur Theorie. Und zwar hatten Sie zu Beginn auch schon mal Niklas Luhmann erwähnt. Und ich bin ja selbst Organisationsberaterin, und zwar systemische Organisationsberaterin. Das heißt, in meiner Beratungsarbeit hilft mir Luhmann sehr viel, bestimmte Prozesse in Organisationen analysieren zu können und auch auf der Grundlage seiner Organisationstheorie mir sinnvolle Interventionen überlegen zu können. Gleichzeitig geht es mir so, dass ich es als Frau häufig schwierig finde, eben geschlechterspezifische Phänomene in Organisationen anhand der systemischen Theorie gut analysieren zu können oder sie überhaupt greifen zu können. Wie würden Sie das sehen? Was sind die Problematiken oder sehen Sie eine Chance, wie eben die Systemtheorie vielleicht doch auch genutzt werden kann in Bezug auf eine geschlechtertheoretische Organisationsforschung?
Es gibt dazu Ansätze, die das versucht haben. Ich komme eher aus der Ungleichheitsforschung und bin davon überzeugt, dass die Frage von Geschlechterfrage auch eine Ungleichheitsfrage ist. Die Systemtheorie, und die sich auch nicht so einfach auflösen lässt. Die Systemtheorie hat einen anderen Zugang dazu. Ich finde auch, man kann sehr viel mit ihr erklären, hat einen guten Zugang. Bei der Geschlechterfrage habe ich einfach einen anderen, andere Perspektive, eine andere Theorietradition. Aber es gibt Versuche innerhalb der Systemtheorie, das mit Geschlechterfragen zu verbinden. Ich finde die nicht so überzeugend, aber ich schlicht und einfach, weil Geschlecht dort als auf der Ebene von Kommunikation stattfindet. Also Geschlecht dürfte in Organisationen keine Rolle spielen. Davon, ja, sie dürfte eigentlich keine Rolle. Sie spielt aber eine Rolle. Und die Frage, warum sie eine Rolle spielt, ist nicht nur eine Frage, wo gesellschaftliche Geschlechterstereotype an die Organisation herangetragen werden und die sie sozusagen übernimmt, sondern auch die Organisation produziert diese Geschlechterstereotype. Und aus meiner Perspektive, das meinte ich mit der Ungleichheitsforschung, ist es eben nicht nur eine Kommunikationsfrage, ob ich das als Mann oder Frau betrachte, sondern das ist auch eine Frage, von welchen gesellschaftlichen Positionen aus die jeweils kommen. Also für die Geschlechterfrage, wenn ich innerhalb der Organisation wissen will, warum Frauen beispielsweise weniger in Führungsebenen sind, dann muss ich erkennen, dass sie auch die Frage immer auf die Frage mit sich haben, wie ist das mit Verbindung zur Familie? Das muss bei Männern theoretisch auch sein. Aber trotzdem wird es bei ihnen weniger gemacht. Also diese Frage, wie werden sie in anderen gesellschaftlichen Bereichen eingebunden, spielt da auch immer mit rein. Also kurz, was ich sagen will, ich habe da eine ganz andere Theorie-Tradition, deshalb bin ich immer. Aber ich finde auch, mit Systemtheorie kann man sehr, sehr viel erklären. Aber ich komme einfach aus einer anderen Theorie-Tradition. Und bei der Frage von Geschlecht finde ich die Systemtheorie wenig hilfreich.
Frau Rehgraf, wir kommen jetzt schon ans Ende unseres Gesprächs. Wir haben verschiedene Themen angesprochen. Gibt es bei allem, worüber wir gesprochen haben, gibt es da Themen, wo Sie sagen, die sind noch gar nicht angesprochen worden oder gerade in Bezug auf weibliche Führungskräfte, Female Leadership, gibt es noch einen Punkt, den wir noch mal kurz beleuchten sollten?
Also was mich im Moment sehr umtreibt, ist in der Tat der Gesellschaft. Also wir haben eine gesellschaftliche Veränderung, die zu einem Backlash führt, wenn man sich anguckt, wie inzwischen selbstverständlicher wieder Gremien ausschließlich mit Männern besetzt werden, kann da kurz auf die gegenwärtige Regierung verweisen. Das macht mir Sorge, weil mein Eindruck ist, dass viele der für selbstverständlich gehaltenen Entwicklung der letzten Jahre offensichtlich im Moment wieder gefährdet sind, zum Teil zurückgenommen werden. Das macht mir große Sorge. Und ich finde, gerade in solchen Situationen müssen wir nochmal ganz neu über Frage von Solidarität sprechen, auch zwischen Frauen. Also wir haben gerade über dieses Bystander-Phänomen gesprochen. Das ist eigentlich eher ein Phänomen der Solidarität, auch von Männern gegenüber Frauen. Aber auch das Thema Solidarität zwischen Frauen ist im Moment ein ganz schwieriges Thema, finde ich. Wenn die Situation auf Führungsebenen prekärer wird, dann wird auch die Konkurrenz unter Frauen sehr häufig härter wieder. Und das, was wir früher mal hatten, ein Glaube, dass der Solidarität unter Frauen unbedingt notwendig ist und wir für jede Frau dankbar sein können, die sich das antut, auf eine Führungsebene zu gehen, weil sie für die nächste Generation damit schon mal den Weg leichter macht. Diese Debatten führen wir im Moment leider nicht mehr, sondern mein Eindruck ist, dass diese Form von Konkurrenz, dieses härter werden, dieser stärkere Kampf um Führungspositionen auch dazu führt, dass dieses Moment von Solidarität wieder zerbricht. Und das finde ich sehr schade.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Rehgraf.
Gerne.